Am Anfang würde ich gerne noch beten. Es wird ein ziemlich langes Gebet, deswegen darfst du gerne die Hände falten und deinen Kopf senken. Gott, du bist großartig. Bitte rede zu uns. Amen. Schön, euch zu sehen. Noch mit Maske. Bald nicht mehr, wenn es so weitergeht mit den Lockerungen. Die ersten waren schon beim Friseur. Sehr gut. Gabe hat gedacht, jetzt kann man auch wachsen lassen. Wir befinden uns in einer Serie mit dem Titel Was ist, wenn? Und Theodor hat letzte Woche darüber gesprochen, was ist, wenn ich nicht mehr kann? Und es ist die kürzeste Serie auf der ganzen Welt. Sie hat nämlich nur 2 Folgen. Ich darf sie heute wieder beenden. Und der Titel für heute Morgen ist, was ist, wenn Gott schweigt? Irgendjemand schon mal erlebt? Viele nicken, sehr gut. Wenn nicht, dann müsstest du predigen heute Morgen. Ich hab 2 Gedanken zu diesem Thema, die ich mit uns teilen möchte. Und dann werden wir gemeinsam das Abendmahl feiern und Gott bitten, dass er ganz neu zu uns redet. Ist das gut? Guter Fahrplan, seid ihr dabei? Der erste Gedanke ist der, und es ist mehr so eine These, und zwar lautet sie folgendermaßen: Gott redet öfter, als wir es meinen. Gott redet öfter, als wir es meinen. Oft meinen wir, dass Gott schweigt. Aber ich glaube, dass er öfter redet, als wir es meinen, weil das Problem oftmals nicht darin liegt, dass Gott schweigt, sondern darin, dass wir seine Stimme nicht hören. Ich glaube, dass die Stimme Gottes in unserem Leben oftmals keine Chance hat, zu uns durchzudringen, weil es so viele andere dominante Stimmen in unserem Leben gibt, die uns ablenken und unsere Aufmerksamkeit komplett einnehmen. Wir sind oft abgelenkt, wir sind getrieben, wir sind hektisch, wir wollen produktiv sein, wir wollen mitmischen, wir wollen hier am Ball sein, dort am Ball sein, wir wollen die Zeit...
Ein in NRW bis Mitte vergangener Woche nicht mal ein Drittel der gelegenen Zeit. Wir alle im Vorhinein Zeit ist das Kost, was der
um die Stimme Gottes zu hören, brauchen wir Ruhe. Ich glaube, dass Gott öfter redet, als wir es meinen, wir seine Stimme in einem lauten, hektischen Alltag aber oftmals nicht vernehmen, weil andere Stimmen so viel lauter sind als die Stimme, die uns eigentlich die wichtigste sein sollte. Um die Stimme Gottes zu hören, brauchen wir Ruhe. Und ich rede nicht von Ausgleich, Selfcare, Mittagsschlaf, Achtsamkeit und Serienschauen zur Entspannung, sondern ich rede davon, innerlich zur Ruhe zu kommen und uns ganz neu auf Gott auszurichten. Zur Ruhe zu kommen, unseren Blick auf ihn zu richten, dass sich unsere Gedanken ganz neu bei ihm sammeln, dass unser Herz anfängt, im Rhythmus mit seinem Herz zu schlagen, dass wir unser Herz von ihm ganz neu reinigen lassen und in so einen Einklang mit Gott kommen, in so eine liebevolle Verbundenheit. Und ich glaube, Gott sehnt sich so sehr nach diesen Zeiten mit uns. Ich glaube, er kann es kaum erwarten, dass wir aus unserem Hamsterrad mal ausbrechen und uns ihm zuwenden. Und ich glaube, dass es so essentiell ist, weil wenn dein Leben laut ist, dann schreit Gott dir nicht hinterher. Gott schreit dich nicht an, er redet sanft. Und die Frage ist, wie sollen wir seine sanfte, liebevolle Stimme vernehmen, wenn so viele Stimmen in unserem Leben so laut sind? In 1. Könige 19, da lesen wir von einem Mann Gottes namens Elia. Und Elia hat richtig für Gott Gas gegeben und er hat Gott gedient und er hat Zeichen und Wunder erlebt. Und irgendwann kam dieser Moment, da war er einfach erschöpft Und dann kamen fremde Stimmen, die ihn verängstigt und abgelenkt haben. Und dieser Mann Gottes war am Boden zerstört, so dass er sich den Tod am liebsten gewünscht hätte. Was hat er als allererstes gemacht? Ein Mittagsschlaf. Bevor irgendwas anbrennt, mach erstmal einen Mittagsschlaf, okay? Punkt Nummer eins. Heute nach dem Gottesdienst könnt ihr es gleich in die Tat umsetzen. Erstmal Mittagsschlaf. Und dann hat Gott ihn versorgt. So, Gott hat ihm Brot gebacken und einen Wasserkrug hingestellt. Dann hat Gott ihn 40 Tage lang durch die Wüste geführt, wo keine Ablenkung war. Er war ganz alleine. In diesen 40 Tagen hat Gott nicht gesprochen. Und dann führt Gott ihn auf einen Berg namens Horeb, um Elia an diesem Ort zu begegnen. An einem Ort, wo Elia alleine war, wo es keine Ablenkungen gab, wo es keine fremden Stimmen gab, wo es keine Verpflichtungen gab, wo es keine Termine gab, wo er einfach Ruhe hatte. Und da wollte Gott Elia begegnen. Und dann lesen wir in der Bibel, dass so ein heftiger Wind gebraust hat und der sogar Felsen zersprengt hat. Aber Gott war nicht in diesem heftigen Wind. Und es gab ein Erdbeben, aber Gott war nicht in diesem Erdbeben. Und es gab ein Feuer, aber Gott war nicht in diesem Feuer. Und dann kam die Stimme eines sanften Säuselns. Die Stimme eines sanften Säuselns. Und dann hat Gott zu Elia gesprochen. Gott schreit dich nicht an. Er redet sanft. Der Heilige Geist wird als Taube dargestellt und nicht als Albatros oder so, weil er sanft ist, weil er sanft flüstert. Und ich glaube, wenn wir die Stimmen in unserem Leben nicht runterschrauben, dann werden wir diese sanfte, liebevolle Stimme nicht verstehen. Um ihn zu hören, müssen wir die Frequenz unseres Herzens neu auf ihn einstellen. Und dazu brauchen wir Ruhe. Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. In meiner Bibel steht unten so in der Randnotiz drin, man kann auch sagen, er führt mich behutsam zu den Ruheplätzen am Wasser. Und vielleicht meinst du so Ruhe, entweder hattest du gerade genug so das letzte Jahr, oder du sagst, hey Ruhe, ruhen kann ich, wenn ich alt bin, so. Ich muss was bewegen, ich habe Verpflichtungen, ich habe keine Zeit, mich auszuruhen. Ich habe einen vollen Terminkalender, ich muss irgendwie am Ball bleiben. Wäre zwar schön, diese Ruheplätze am Wasser, aber dafür habe ich keine Zeit. Aber ihr Lieben, die Sache ist, die jede Minute, die wir damit verbringen, in Gottes Ruhe zu kommen und auf seine Stimme zu hören, spart uns später mehrere Tage, die wir in die falsche Richtung laufen würden. Ich glaube, in Gottes Ruhe zu kommen, ist das Effektivste, was wir tun können. Obwohl es im ersten Moment überhaupt keinen Sinn ergibt. Aber in Gottes Ruhe zu kommen, das ist der Ort der Erfrischung, das ist der Ort, wo wir auftanken, es ist ein Ort der Reinigung, der Wegweisung, der Kreativität, der frischen Ideen. Diese Ruhe ist so essentiell. Es ist so wichtig, dass wir immer wieder stoppen und die Frequenz unseres Herzens neu auf ihn einstellen. Kennt ihr diese alten Radios? Natürlich kennt ihr sie. Alle Generation Z, das ist ein alter Radio. Er gehört meinem Papa. Er hat ihn zu seinem 14. Geburtstag geschenkt bekommen. Er funktioniert noch. So geht mein Papa mit seinen Sachen um. Er hat ihn nur einmal auf die Heizung gestellt. Und hier kann man die Frequenz einstellen. Und er macht es so. We are living in the yellow. Bonjour tout le monde. Die Franzosen sind immer in unserem Radio. Und dann, was war mein Punkt? Es ist so wichtig, dass wir die Frequenz unseres Herzens immer wieder auf Gott ausrichten. Und dazu brauchen wir Ruhe. Und es ist nicht nur das Effektivste, was wir tun können, sondern in Gottes Ruhe zu kommen, ist auch Lobpreis. Ist immer besser, oder? Effektiv, Lobpreis. Warum machen wir das nicht? Weil jedes Mal, wenn wir anerkennen, Gott, du hast alles im Griff, auch wenn ich alles loslasse, ehren wir ihn damit. Jedes Mal sagen wir dadurch, Gott, du bist souverän, du hast alles in Kontrolle, auch wenn ich mich mal zurücknehme. Gott, die Welt dreht sich weiter, auch wenn ich mal stillstehe. Lasst uns die Frequenz unseres Herzens neu auf Gott ausrichten. Dazu brauchen wir Ruhe. Und dann ist es im Endeffekt ein ganz einfaches Gebet. Es ist ein: Geliebter Gott, hier bin ich. Ich habe mich wieder verrannt, aber ich komme jetzt ganz neu zu dir, weil ich weiß, dass deine Gnade jeden Tag neu ist. Und Gott, ich richte meinen Blick jetzt auf dich und meine Gedanken, die in alle möglichen Richtungen toben, ich sammle sie jetzt bei dir. Und mein Herz kommt ganz neu in den Rhythmus mit deinem Herz. Geliebter Gott, ich brauche dich. Und ich lege mein Leben ganz neu in deine Hand. Ich bitte dich, dass du mein Herz reinwäschst. Ich will ein Leben führen, das dir gefällt. Und wenn in meinem Inneren, wenn da falsche Motive sind, wenn da schlechte Tendenzen sind, wenn sich der Schuld angehäuft hat, ob sie bewusst oder unbewusst geschehen ist, ich bitte dich, dass du mir vergibst und mein Herz veränderst. Füll mich neu mit deiner Gegenwart, Herr. Amen. Ist überhaupt nicht kompliziert, ist überhaupt nicht intellektuell, ist nicht akademisch, es braucht nicht mal viel Zeit. Es ist ein einfaches Gebet aus einem ehrlichen Herzen. Der erste Gedanke zu der Frage, was ist, wenn Gott schweigt, ist der: Lasst uns zur Ruhe kommen und die Frequenz unseres Herzens neu auf ihn ausrichten. Ganz neue Erkenntnis, gell? Aber es geht nicht darum, dass wir Wissen anhäufen, sondern darum, dass wir anwenden, was wir bereits wissen. Der zweite Gedanke ist der: Stell dir vor, du bist innerlich ruhig. Dein Herz ist auf ihn ausgerichtet. Du bist so richtig diese liebevolle Verbundenheit mit Gott. Du weißt es, es stimmt so. Und dann stellst du Gott eine Frage, weil irgendeine bahnbrechende Entscheidung in deinem Leben ansteht und du einfach das Reden Gottes brauchst. Und dann stellst du Gott diese Frage und du hörst: Nichts. Weiß irgendjemand, wovon ich rede? Du hörst nichts. Und es geht jetzt nicht um eine Frage wie, so, wo wir verstehen könnten, dass Gott schweigt, so, soll ich das beige oder das grüne Hemd anziehen? Soll ich es mir in einer passenden Größe oder in XXL kaufen? Fliesen oder Vinyl, Stracciatella oder Haselnuss, Pizza oder Pasta? Sondern es geht so um wirklich wichtige Fragen in unserem Leben, die die nächsten Jahre unseres Lebens maßgeblich beeinflussen. Bahnbrechende Entscheidung. Gott, wie kannst du dabei schweigen? Gott, diese Sache ist mir so wichtig, du musst reden. Gott, diese Entscheidung beeinflusst die nächsten Jahre meines Lebens. Was würdest du tun? Gott, bitte rede. Bitte. Und dann kommen wir so: Gott, du bist doch mein Vater. Du bist doch mein bester Freund. Was würdest du tun? Gott, warum höre ich dich nicht? Ich will dir von zwei Entscheidungen in meinem Leben erzählen und dir zeigen, wie Gott zu mir gesprochen hat. Die erste Entscheidung, eine bahnbrechende Entscheidung, war die: Ich war verliebt. Ich habe ein Mädchen kennengelernt. Und sie ist auf meinen Balztanz reingefallen. Wir kamen zusammen und dann stand diese Entscheidung an: Soll ich Ines fragen, ob sie mich heiraten möchte oder nicht? Und dann, diese Frage habe ich natürlich zuerst, bevor ich sie gefragt habe, habe ich Gott gefragt. Ich habe gesagt: Gott, ich bin dein Kind und ich will, dass du bestimmst. So. Ist sie die Richtige für mich? Bin ich der Richtige für sie? Das ist eine wichtige Entscheidung, oder? Sind wir uns einig? Danke. Und, Und ich stelle Gott so diese Frage und atme tief durch und strecke mich aus und mache meine Augen langsam auf und deutlich vernehme ich folgende Antwort. Hallo? Kennt ihr diese Cartoons, wo so Grillen zirpen in so einem Moment der absoluten Stille? Keine Antwort. Die zweite Entscheidung. Es ging um einen beruflichen Aufstieg. Wenn ich mich dafür entscheide, ich habe die Möglichkeit zu diesem Aufstieg, wenn ich mich dafür entscheide, bedeutet das, ich werde viel unterwegs sein, ich werde keinen 9-to-5-Job haben, ein langes Studium steht noch vor mir, ich werde oft wechseln von zu Hause, aber wir wollen doch Familie und so. Was soll ich tun? Und ich habe Gott diese Frage gestellt und hatte 6 Wochen Zeit, mich zu entscheiden. Wisst ihr, was passiert ist? Der Engel des Herrn stand in meinem Schlafzimmer und sagte, tu's. Nein, natürlich nicht, es ist überhaupt nichts passiert. Ich habe Gott gefragt, keine Antwort. Aber jetzt pass auf, beide dieser Fragen habe ich ehrlich an Gott gerichtet. Ines wollte ich. Den beruflichen Aufstieg wollte ich zunächst nicht. Beides Mal habe ich mich für ein Ja entschieden. Und bei beiden Entscheidungen hat Gott im Nachhinein gesprochen und sie im Nachhinein bestätigt, dass sie richtig waren. Warum hat er nicht gleich klar gesprochen? Vielleicht, weil er wusste, dass ich mich richtig entscheiden werde? Ich kann es nicht abschließend beantworten. Aber ich habe einen Bibelvers dabei aus Sprüche 3, der wirklich eine absolute Leuchte ist, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen. Der weiseste Mann, der jemals auf diesem Planet gelebt hat, König Salomo, erfüllt vom Heiligen Geist, sagt Folgendes. Verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand, sondern vertraue voll und ganz dem Herrn. Denke bei jedem Schritt an ihn. Und er zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg. Bevor ich auf ihn näher eingehe, möchte ich euch eine Geschichte erzählen. Wollt ihr sie hören? Ihr habt keine andere Wahl, ich werde sie auf jeden Fall erzählen. Letzten Freitag war ich spazieren, vorgestern, in Stupferich. Und dann bin ich durch so ein Waldstück durchgegangen und dann kam ich zu so einer Pferdekoppel und dann erspäht mein wachsames Auge an einem Baum ein Zettel mit einer gelben Schnur befestigt. Und ich will natürlich wissen, was auf diesem Zettel steht. Ihr wollt natürlich auch wissen, was auf diesem Zettel steht. Auf diesem Zettel stand Folgendes. Zettel bitte hängen lassen. Schatzsuche der Klasse 2a der Grundschule Stupferich. Eine Schnitzeljagd. Ich liebe Schnitzeljagden. Und ich habe mir gedacht, euch kleinen Zweitklässlern zeige ich, wer der wahre Schatzsucher in Stupferich ist. Ich hatte frei an dem Tag, hatte keine Folgetermin, hat mir gedacht, wie viel Uhr haben wir? Zeit für eine Schnitzeljagd. Und das erste Rätsel, ey, das war ein absoluter Witz, Kinderkram. Von einem Rätsel zum nächsten und das nächste Hinweisschild gefunden und der nächste Zettel an der gelben Schnur. Absolutes Kinderspiel. In Summe habe ich mich nur ein einziges Mal verlaufen. Okay, ich wünschte, es wäre gelogen, aber es ist leider die Wahrheit. Auf einer Schnitzeljagd für Zweitklässler. Und dann irgendwann komme ich an diesem letzten Objekt an. Und ich war mir 100% sicher, richtig zu sein. Und ich drehe mich um und ich suche nach diesem Zettel, nach diesem Hinweisschild. Das war so die 5., 6., 7. Station, wo ich ungefähr angekommen bin, durch komplett Stupferich geirrt. Und dann erkenne ich an so einem Schild am Waldrand diese vertraute gelbe Schnur. Aber an dieser Schnur hängt kein Zettel mehr. Der Zettel war abgerissen. Und Freunde, wenn du an der Kreuzung stehst, mit drei Laufrichtungen, aber du kein Hinweisschild hast, dann ist die Schnitzeljagd gelaufen. Und ich wusste, dass ich dicht dran bin. Ich meine, ein richtiger Pirat hat ja so irgendwie im Urin, ob er dicht am Schatz ist oder nicht. Ich wusste, es ist ganz dicht. Aber ich war aufgeschmissen, weil ich keinen Hinweis mehr hatte. Wohin soll es weitergehen? Was soll ich tun? Keine Chance, diesen Schatz zu finden. Und dann stand ich da und habe mich gefragt, was um alles in der Welt mache ich mit 26 gerade auf einer Schnitzeljagd? Und dann kam es so in mein Herz, wie oft sind wir genauso mit Gott unterwegs? Wir stehen an den entscheidenden Kreuzungen unseres Lebens und dann sagen wir, Gott, wo lang geht es weiter? Gott, was ist die richtige Entscheidung? Gott, ich brauche einen Hinweis. Bitte rede zu mir. Gott, ich habe keine Ahnung, wo es lang geht. Wie kannst du da schweigen? Aber ihr Lieben, wir müssen verstehen, das Leben mit Jesus ist keine Schnitzeljagd. Er hat kein Interesse dran, nur an der nächsten Kreuzung auf uns zu warten und sagen, es geht da lang. Er will nicht nur bei den entscheidenden Fragen unseres Lebens uns zur Seite stehen und uns einen Hinweis geben, wohin es weitergeht, sondern der lebendige Gott sehnt sich danach. Er verlangt danach, auf Schritt und Tritt mit dir unterwegs zu sein. In jedem Moment deines Lebens will er Gemeinschaft mit dir haben. Er will nicht nur ein Hinweisgeber an jeder Kreuzung sein, sondern er will dich begleiten auf den kompletten Weg. Jesus hat gesagt, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Er will morgens mit dir aufwachen und abends mit dir ins Bett gehen. Er will sonntags im Gottesdienst sein und montags auf der Arbeit, in der Gebetsstunde, im Sportverein, beim Bibellesen, beim Computerspielen, in den entscheidendsten Momenten deines Lebens und in den langweiligsten Momenten deines Lebens, in den freudigsten Momenten deines Lebens und in den traurigsten Momenten deines Lebens. Er sehnt sich nach Gemeinschaft mit dir. Und nur weil Gott nicht so antwortet, wie wir es gerne hätten, heißt es nicht, dass er nicht da ist. Ich glaube, wir sollten nicht nur zu ihm kommen, wenn wir von ihm was brauchen, sondern lernen, mit ihm unterwegs zu sein. Der erste Gedanke zu der Frage, was ist, wenn Gott schweigt, ist der, lasst uns zur Ruhe kommen und die Frequenz unseres Herzens ganz neu auf ihn ausrichten. Der zweite Gedanke ist der, wenn dein Herz auf ihn ausgerichtet ist, dann lasst uns losgehen und darauf vertrauen, dass er mit uns ist. Auch wenn er schweigt. Lass uns nochmal diesen Bibelvers aus Sprüche gemeinsam anschauen. Verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand, sondern vertraue voll und ganz dem Herrn. Ich lese es so, dass es nicht bedeutet, dass wir unseren Verstand ausschalten sollen. Aber worin unser Vertrauen gegründet ist, das ist der Herr. Denke bei jedem Schritt an ihn, suche ihn und er zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg. Er zeigt dir den richtigen Weg und dazu muss er nicht immer reden. Sprüche 16, Vers 9, der Mensch plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte. Der Herr lenkt seine Schritte. Wisst ihr, ich glaube, wenn du Jesus dein Leben gibst, dann nimmt er es auch in die Hand. Aber er sehnt sich nach Partnerschaft und nach Gemeinschaft mit uns. Er will keine Marionetten. Aber wenn du sagst, Gott, bitte nimm mein Leben in die Hand und ich suche dich und ich will dein Leben, ich will dein Willen leben. Ich will die Berufung, die du auf mein Leben gelegt hast, ausleben. Und zwar nicht nur zu 95%, sondern komplett. Und du mit ihm unterwegs bist, dann denkst du vielleicht strategisch und denkst, okay, wenn ich das mache, dann könnte das bei rauskommen und so. Aber wenn du ihm vertraust und dein Herz auf ihn ausgerichtet ist, dann verspricht Gott, dass er deine Schritte lenkt, währenddessen du unterwegs bist. Und manchmal sind es so ganz sanfte Impulse, die du vielleicht überhaupt nicht merkst. Aber Gott ist mit dir, auch wenn er schweigt. Wenn wir nach vorne schauen, dann sehen wir absoluten Nebel. Was bringt die nächste Woche? Keine Ahnung. Aber wenn du vielleicht nach hinten schaust und du dich zurückerinnerst an wichtige Entscheidungen, die in deinem Leben anstanden, wo Gott nicht geredet hat, dann siehst du vielleicht bei einem Blick in den Rückspiegel die Handschrift Gottes in deinem Leben. Wie er deine Schritte gelenkt hat, auch wenn du ihn in so einem Moment nicht gehört hast. Wir wünschen uns, dass Gott direkt zu uns redet. Und ich glaube, diese Sehnsucht, und wir erleben es auch, und das sollen wir niemals aufgeben, wir sollen niemals aufhören, ihn zu fragen. Aber wir müssen verstehen, dass Gott nicht nur deutlich zu uns redet, sondern dass er andere Art und Weisen hat, wie er zu uns spricht, wie die wir vielleicht gerne hätten. Vielleicht hat Gott schon zu dir gesprochen. Ich hatte eine Situation in meinem Leben, wo ich Gott eine Frage gestellt habe. Ich hatte mehrere, aber jetzt diese bestimmte, von der ich euch erzählen möchte. Und dann habe ich Gott eine Frage gestellt und ich habe keine Antwort bekommen. Und ich habe mit einem Freund darüber gesprochen und dann hat er zu mir gesagt, vielleicht hat Gott ja schon zu dir gesprochen. Und in dem Moment fällt es in mein Herz, dass ich eine Notiz in meinem Handy habe, die ich vor mehreren Jahren aufgeschrieben habe. Und ich bin in mein Handy gegangen, habe gescrollt, habe diese Notiz angeschaut und es war die Antwort auf die Frage. Gott hat geantwortet, bevor ich ihm die Frage gestellt habe. Manchmal antwortet Gott lange, nachdem wir ihm die Frage gestellt haben. Manchmal antwortet Gott durch ein Lied, durch die Natur, durch einen Freund, durch eine Predigt. Manchmal antwortet er gar nicht. Weil wisst ihr, die Sache ist die, wenn wir Zeit mit Jesus verbringen, wenn wir gemeinsam mit ihm unterwegs sind, wenn wir nicht nur erwarten, dass er an der nächsten Kreuzung steht, sondern wenn wir mit ihm unterwegs sind, dann glaube ich, dass wir ihm ähnlicher werden. Von Tag zu Tag. Wenn du viel Zeit mit einem Freund verbringst, dann merkst du so, wie sich deine Sprache ihm gegenüber anpasst, wie man vielleicht sogar die gleichen Witze macht, wie man manchmal sogar genau das Gleiche sagt. Kennt ihr solche Situationen? Wenn man Zeit miteinander verbringt, dann wird man sich ähnlicher. Und ich glaube, dass es mit Gott genauso ist. Wenn wir mit ihm Zeit verbringen, dann werden wir ihm ähnlicher und wir fangen immer mehr so an zu denken, wie er denkt. Wir fangen an, die Dinge zu sagen, die er sagen würde. Wir fangen an, die Dinge zu tun, die er tun würde. Und wir fangen an, die Entscheidung so zu treffen, wie er sie treffen würde. Ich glaube, Gott hat so viele kreative Möglichkeiten, wie er zu uns redet und wie er unsere Schritte lenkt. Ich habe zum Ende noch 5 Schritte, um gute Entscheidungen zu treffen. Sowas recht Praktisches. 5 Schritte, um gute Entscheidungen zu treffen. Der erste ist der, lasst uns zur Ruhe kommen und die Frequenz unseres Herzens neu auf ihn ausrichten. Und dann lasst uns bereit sein, seine Stimme zu hören. Lasst uns damit rechnen, dass er zu uns redet. Und ich glaube, da ist auch wichtig, dass wir offen sind für beide Antworten. Weil wenn du Gott eine Frage stellst und du erwartest ein Ja und du willst ein Ja hören und du bist nur mit einem Ja zufrieden, dann wirst du wahrscheinlich kein Nein hören, weil du kein Nein hören willst. Lass uns offen sein für beide Antworten. Und wenn Gott dann schweigt, dann stell dir die Frage, okay, das, was ich jetzt vorhab, ist es konform mit dem Wort Gottes? Weil Gott widerspricht sich nicht. Er wird dir nicht sagen, was der Bibel widerspricht. Wenn du zum Beispiel so den Gedanken hast, so du hast es auf dem Herzen, ich würde gern meinem Nachbarn die Radmutter lockern. Kann man machen. Und dann fragst du Gott, darf ich meinem Nachbarn die Radmuttern lockern? Und dann sagt Gott nichts. Okay, ich war bereit, seine Stimme zu hören. Ich habe Ruhe gehabt, okay. Ist es konform mit seinem Wort? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Alles, was du willst, dass andere dir tun, das tu ihnen auch. Durchgefallen. Wir sollten keine Radmutter lockern. Es passt nicht in Gottes Wort. Vielleicht kannst du das aber auch bejahen, jetzt in der anderen Sache, nicht mit den Radmuttern. Und du merkst, okay, mein Herz ist eins mit dir, Gott. Ich bin bereit, deine Stimme zu hören. Es ist, was ich, die Tendenz meines Herzens ist konform mit deinem Wort. Wenn es eine wichtige Entscheidung ist, dann lege ich dir nahe. Geh zu einem Ratgeber, der weiter ist als du. Wenn du verheiratet bist, dann geh zu deinem Ehepartner, weil wenn du schlechte Entscheidungen triffst, dann ist derjenige genauso mit dem Boot. Geh zu einem Ratgeber, der im Glauben weiter ist als du. Und wenn das alles passt, aber Gott nicht richtig zu dir gesprochen hat, so wie du es vielleicht gerne hättest, dann geh los und vertraue darauf, dass er mit dir ist, dass er deine Schritte unterwegs lenkt, dass er die richtigen Türen öffnet und dass er die falschen Türen schließt und dein Handeln mit Erfolg krönt. Wisst ihr, Lieben, ich glaube, dass wir vielleicht oftmals stehen bleiben und nichts tun, weil wir auf das direkte Reden Gottes warten. Und dann resignieren wir lieber. Dann sagen wir, okay, wenn ich nichts tue, dann tue ich nichts Falsches. Aber ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir vorwärts gehen. Und dass wir darauf vertrauen, dass der Gott des Universums mit uns ist und unsere Schritte lenkt. Ich glaube, Fehler passieren ganz oft auch dadurch, dass wir Dinge unterlassen, die wir eigentlich tun sollten. Und weißt du, wenn du großzügig sein möchtest, dann brauchst du kein grünes Licht vom Himmel, um großzügig zu sein. Wenn du auf Jesus zeigen möchtest, dann brauchst du kein grünes Licht vom Himmel, um auf Jesus zu zeigen. Du darfst vorwärts gehen und vertrauen, dass Gott mit dir ist. Und wir wollen gleich gemeinsam das Abendmahl feiern. Und ich möchte dir heute Morgen noch einmal zusprechen, dass Gott sich danach sehnt, dass er danach verlangt, Gemeinschaft mit dir zu haben, mit dir befreundet zu sein. Du willst einen Beweis dafür? Er hat seinen einzigen Sohn gegeben, der ein perfektes Leben geführt hat, der geliebt hat, der gelehrt hat, der geheilt hat und der dafür bespuckt und geschlagen und ans Kreuz genagelt wurde. Und Jesus ist am Kreuz von Golgatha gestorben, an dem Kreuz, wo eigentlich wir aufgrund unserer Fehler hätten hängen sollen. Aber die Geschichte ist da noch nicht vorbei. Am dritten Tag ist er auferstanden und er sitzt zu Rechten des Vaters als der König, der Könige und der Herr, der Herrscher. Und die Schuld, die uns von Gott getrennt hat, diese Mauer, hat er zerrissen. Er hat den Weg frei gemacht, um Gemeinschaft mit dir und mir zu haben, um den Weg frei zu machen, dass wir auf Gott zulaufen können. Was für ein Liebesbeweis. Der Gott des Universums sehnt sich danach, mit dir Zeit zu verbringen. Und wir wollen jetzt gemeinsam das Abendmahl feiern. Das Team kann sich gerne auf den Weg machen. Und ich möchte dich ermutigen, dass wir die Zeit nutzen. Was ist dafür besser geeignet als das Abendmahl? Die Frequenz unseres Herzens neu auf ihn auszurichten, in seine Ruhe zu kommen, ihm Danke zu sagen, unseren Blick auf ihn zu richten und zu erwarten, dass Gott ganz neu zu uns redet. Amen.